afrikanische Zerrbilder. Spätestens seit der Kosovo-Intervention werfen Kritiker der NATO Doppelzüngigkeit vor. Während den von serbischen Truppen Vertriebenen unter Kosten in Milliardenhöhe militärisch die Rückkehr in ihre Heimat gesichert wurde, sehe die NATO dem Leid von 8 Millionen heimatlosen Afrikanern tatenlos zu. Doch nicht nur die NATO, auch die Vereinten Nationen werden zunehmend wegen ihres nur zurückhaltenden Engagements in Afrika kritisiert. Der ugandische Staatspräsident Museveni beschimpfte die UN-Truppen deshalb 1999 unter dem Beifall vieler Afrikaner als Feiglinge. Zahlreiche Schwarzafrikaner werfen der Weltöffentlichkeit zudem vor, humanitäre Katastrophen auf ihrem Kontinent nur aus bequemer Distanz zu verfolgen, statt zu intervenieren. Ein Blick in die westliche Militärstrategie lehrt jedoch, dass afrikanische Konflikte weder mit NATO-Mitteln entschieden noch Kriegsregionen mit UN-Interventionen dauerhaft befriedet werden können. Von Angola über Kongo-Kinshasa, Sudan, Somalia, Äthiopien und Eritrea erstrecken sich blutige Konfliktherde in Afrika. Mit Luftangriffen, wie sie serbischen Zielen galten, können diese Auseinandersetzungen nicht beendet werden. In Kongo-Kinshasa, Angola und Südsudan könnten die Militärstrategen lange nach Brücken oder Fabriken Ausschau halten. Entweder gibt es sie nicht oder sie wurden schon vor Jahren von Kampfhandlungen zerstört. Für den Luftkrieg fehlen die strategischen Ziele. Diese Erfahrung mussten auch die den kongolesischen Präsidenten Kabila unterstützenden simbabwischen Truppen machen. Ihre einzigen Ziele waren Fährschiffe, auf denen angeblich Rebellen flüchteten. Eine Wende haben diese Piloten mit ihren Bombenangriffen dem blutigen Krieg nicht geben können. Piloten westlicher Staaten stünden in besonderer Weise vor der schwierigen Frage, ob sie Ansammlungen von Kindersoldaten bombardieren sollten, die kaum ihre Maschinenpistolen halten können. Ein solcher Einsatz würde in der westlichen Welt schnell zu einem Aufschrei führen. Und die Präzisionswaffen? NATO-Marschflugkörper könnten dem Leben des angolanischen UNITA-Führers Jonas Savimbi zwar ein schnelles Ende bereiten. Sein Aufenthaltsort ist, anders als etwa im Fall des bosnischen Kriegsverbrechers Radovan Karadzic, stets bekannt. Afrikanische Kriegerhorden sind jedoch Interessengemeinschaften, die entgegen dem im Westen verbreiteten Bild vorwiegend finanzielle Ziele verfolgen. So wie in Angola um Ölquellen, Diamantenminen und Goldvorkommen gekämpft wird, sind es in Kongo-Kinshasa Kupfer- und Diamantenminen und im Süden Sudans wiederum die Ölquellen. Das physische Auslöschen eines Kriegsherrn ließe dort sofort einen anderen an seine Stelle treten, würde aber die Konflikte nicht beenden. Zu allem Überfluss kommt hinzu, dass auch die Staatsführer der kriegsführenden afrikanischen Länder sich in der Vergangenheit nicht als Bewahrer von Menschenrechten und Demokratie gebärdet haben. Sollten westliche Militärs dafür kämpfen, Diktatoren wie den Kongolesen Kabila, den Angolaner José dos Santos oder das sudanesische Regime zu stabilisieren? Und UN- oder NATO-Bodentruppen? Könnten sie helfen, der leidgeprüften afrikanischen Zivilbevölkerung wieder ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen? Kongo-Kinshasa ist 215 Mal so groß wie das Kosovo, Angola 114 Mal. Die Infrastruktur beider Staaten ist zerstört. 80% der kongolesischen Straßen können, wenn überhaupt, nur von allradgetriebenen Fahrzeugen bewältigt werden. Die New York Times befand, westliche Truppen könnten, mit Hubschraubern eingeflogen, dort zwar Schlachten gewinnen, wie aber sollten sie die Vielvölkerstaaten befrieden und die Rebellen entwaffnen? Im Kongo kämpfende Hutu-Milizen würden im Falle ihrer Niederlage nach Ruanda deportiert und müssten sich für den dort von ihnen begangenen Völkermord verantworten. Massenhinrichtungen wären die Folge. Könnten westliche Truppen das unterstützen? Andere Kämpfer treten mit ihren Waffen nackt auf das Schlachtfeld und wähnen sich dank eines geheimnisvollen Zaubers unverwundbar. Welcher Aufschrei würde durch die westliche Welt gehen, wenn die Fernsehzuschauer Bilder zu sehen bekämen, auf denen westliche Soldaten nackte beschossen? So bliebe dann die Einrichtung von Pufferzonen zwischen verfeindeten Kriegsparteien. Das etwa beschlossen die Vereinten Nationen entlang der 1000 Kilometer langen äthiopisch-eritreischen Grenze im Sommer 2000. Doch wie lange wäre eine westliche Streitmacht bereit, in Afrika sichere Sektoren zu garantieren? auf den Golanhöhen im Süden des Libanon und in Zypern stehen sie seit Jahren in der Gewissheit, dass die Kämpfe bei ihrem Abzug sofort wieder ausbrechen könnten. Wenn es der Welt schon im Kosovo schwerfällt, eine Polizeitruppe zusammenzustellen, die beim Aufbau einer Sicherheitsstruktur hilft, welche Schwierigkeiten kämen dann dauerhaft mit den afrikanischen Konfliktherden auf sie zu? In Somalia jedenfalls vermochten es westliche Friedenstruppen nicht lange auszuhalten. Wichtiger als die Debatte über die angebliche Doppelzüngigkeit westlicher Politik sollte es sein, Konfliktlösungsmechanismen in Afrika zu fördern. Dabei reicht es keinesfalls, diesbezügliche Bemühungen in der Organisation für afrikanische Einheit finanziell zu unterstützen. Es ist im westlichen, vor allem europäischen Interesse, dass afrikanische Konflikte gewaltlos beendet und Flüchtlingsströme eingedämmt werden. Deshalb müssen Programme, die afrikanischen Staaten bei der Friedenssicherung helfen sollen, endlich international koordiniert werden. Bislang gibt es eine solche Koordinierung für afrikanische Kriegsgebiete weder regional noch international. Afrika wird sich im neuen Jahrtausend darauf einstellen müssen, seine Konflikte weitgehend selbst zu lösen, auch wenn viele verklärte Kommentatoren das so nicht wahrhaben wollen. Überhaupt hält die oftmals noch weit verbreitete Afrika-Romantik so manchen Redakteur davon ab, Meldungen, die nicht in dieses verklärte Bild passen, an die Leser, Hörer oder Zuschauer weiterzureichen. Noch nicht einmal drei deutsche Journalisten griffen im Juli 1999 eine Meldung der BBC auf, die ein bezeichnendes Licht auf afrikanische Realitäten wirft. In dem BBC-Bericht hieß es, ruandische Frauen wollten in der tansanischen Hauptstadt Dar es Salaam ein Geschäft eröffnen, um darin Knochen und andere Überreste der Opfer des Völkermords von 1994 als Souvenirs zu verkaufen. Die Vereinigung ruandischer Händlerinnen wartete nur noch auf die Genehmigung für den Verkauf der menschlichen Überreste, als die BBC darüber berichtete. Beim ruandischen Völkermord hatten Hutu-Milizen 1994 etwa 800.000 Menschen vom Volk der Tutsi ermordet. Zu den angebotenen Gegenständen sollten auch Videokassetten, Fotografien und Kleidungsstücke der Opfer gehören. Man stelle sich einmal vor, es hätte sich hier nicht um Überreste von afrikanischen Opfern eines Völkermords gehandelt, sondern um Relikte der Nazi-Barbarei. Dann hätten solche Berichte wohl Eingang in alle Nachrichtensendungen gefunden. So aber passten sie offenkundig nicht ins Weltbild der Redakteure und wurden der Öffentlichkeit vorenthalten.